unser Hirn, also für unser Nervensystem, fühlt sich bekannter Schmerz sicherer an als eventuell positive Veränderung. Das heißt also, wenn mein Nervensystem und mein Gehirn die Auswahl hat zwischen tut zwar weh, aber kenne ich schon, also ich weiß, was passieren wird, dann nimm es lieber das als Variante B. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber es könnte positiver für mich enden. Absolut. Wenn ich das also nicht bewusst kontrolliere, also beziehungsweise mich bewusst für das Neue entscheide, dann wird mein Unterbewusstsein und insofern mein Nervensystem und mein Hirn sich immer für den bekannten Schmerz entscheiden.
Ja, ganz instinktiv. Und das ist, wo es so interessant ist, weil unsere Instinkte sind immer erstmal, im ersten Moment immer erstmal stärker als unser rationaler Verstand.
Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich habe nämlich mal wieder eine ganz, ganz großartige Interviewgästin. Eine, die, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, eventuell schon bekannt sein sollte, denn sie war schon mal da. Und wir sprechen heute auch wieder über Neurologie bzw. Neurobiologie, aber in einem ganz anderen Kontext als sonst. Erstmal herzlich willkommen an die liebe Hanna Rödiger und jetzt Day oder Day Rödiger.
Rüdiger Day.
Welcome back.
Thank you. Ich freue mich total, zurück zu sein. Das war letztes Mal so eine spannende, lustige Folge. Wir haben uns ja allen abgelacht. Mega, ich freue mich.
Wir haben heute ein Gesprächsthema, womit ich mich selbst noch nicht ganz so gut auskenne, deswegen selbst einfach super gespannt bin, was da jetzt alles so für Insights bei rauskommen. Du bist ja absolute Spezialistin für angewandte Neurologie oder Neurologie im Allgemeinen. Und wir sind letztens auf ein Thema gekommen, was sehr spannend ist, nämlich wie sich das Nervensystem und auch das Gehirn in Beziehungen mit anderen Menschen verhält, also gerade auch in Paarbeziehungen. Wie sich die Nervensysteme gegenseitig beeinflussen, was das macht, auch was Sex macht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass Sex ja den Vagusnerv stimuliert. Und letztens hast du zu mir gesagt, das nennt man interpersonelle Neurobiologie, richtig?
Ja.
Darüber sprechen wir heute. Vielleicht finden wir einen relativ einfachen Einstieg. Also wie muss ich mir das vorstellen, dass ich, wenn ich in einer Beziehung bin und ich mit meinem Partner sozusagen in einem Raum bin, wie beeinflussen sich unsere Nervensysteme und Gehirne irgendwie gegenseitig?
Um das zu verstehen, müssen wir nochmal einmal kurz zurück in die Grundlagen quasi. Und zwar, unser Nervensystem ist ja darauf angelegt, Muster zu erkennen und auf Basis dieser Muster eine Vorhersage zu treffen, wie wahrscheinlich dein Überleben ist oder nicht. Und wenn es relativ unwahrscheinlich ist, daraufhin über bestimmte Signale dein Verhalten anzupassen, damit eben Überlebenssicherung gewährleistet werden kann. Wenn wir jetzt mit Personen uns in einem Raum befinden, die wir nicht kennen, mit denen wir noch nicht viel Zeit verbracht haben, wo die Verhaltensweisen neu sind, ja, die also grundsätzlich in ihrem ganzen Dasein einfach neu sind für unser gesamtes System, dann ist unser Nervensystem aber erstmal so ein kleines bisschen auf Vorsicht eingestellt. Ja? Das heißt, die Person, zu der wir, keine Ahnung, wir sind jetzt auf dem ersten Date zum Beispiel, die Person, die wir ganz toll finden und da ist ganz tolle Chemie und was auch immer da alles da ist, ist die Person auch erstmal zusätzlich eine Gefahr. Weil wir wissen ja nicht, wie die sich verhalten wird. Wir wissen ja nicht, wie die trinkt, wie die isst, ob die schmatzt, ob die nicht schmatzt, ob die nett zum Kellner ist oder nicht. Wenn das zum Beispiel eins unserer Werte ist, dann ist das ja was schon mal uns in unserem Wertedasein bedroht. Also da sind ganz, ganz viele, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Wir können da jetzt 100 Jahre drüber sprechen, aber das sind Kleinigkeiten, die wir nicht vorhersehen können. Es gibt kein vorhersehbares Muster mit einer neuen Person. Deshalb ist das bei ersten Dates und, keine Ahnung, das erste Mal Sex, das erste Mal zusammen kochen, das erste Mal zusammen Auto fahren, das erste Mal zusammen Sport machen. Das ist alles total, das ist neu, das ist total aufregend. Das ist aber zur gleichen Zeit auch sehr mit Vorsicht zu genießen auf einer, von einer neuronalen Perspektive. Na, von einer Beziehungsperspektive, Human Spirit, bla bla bla, ist alles ganz toll, wie gesagt, ganz tolles Abenteuer, aber unser Nervensystem findet das am Anfang erstmal nicht so geil. Ne? So, wenn man
Wie merken wir das denn? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man sich mit Neurologie noch nicht so richtig beschäftigt hat, dann klingt das jetzt erstmal irgendwie komisch. Also ich versuche gerade, mich reinzuversetzen in die Situation, wenn ich noch gar nichts mit angewandter Neurologie zu tun hätte und jemand sagt mir, erste Dates und das erste Mal mit meinem neuen Freund kochen, schlafen, was auch immer, ist irgendwie erstmal nicht so dolle fürs Nervensystem. Und ich denke aber, aber ist so alles schön und Schmetterlinge und ich bin so verliebt und jetzt sag mir doch nicht, dass das nicht cool ist. Wie ist das genau gemeint und was genau macht das mit unserem Nervensystem? Wie kann ich das oder wie merke ich das vielleicht auch? Oder in welchem Ausmaß ist das denn erstmal nicht so cool fürs Nervensystem?
Also nicht so cool, das ist super, dass du das ansprichst, weil ich rede da mit meinen Kunden ganz, ganz viel drüber. Es geht nicht darum, dass wir das Nervensystem verstehen lernen und uns dann basierend darauf in der Limitierung dessen ausschließlich verhalten. Sondern es geht darum, dass wir aufgrund des Verständnisses der Limitierung und wie sich das Nervensystem verhält, es quasi transzendieren. To transcend, das ganze System. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich frage, warum ich nach ersten Dates mich zum Beispiel bei der Arbeit immer so schlecht konzentrieren kann oder mein Knieschmerz mehr ist oder ich grundsätzlich die ersten 4 Wochen, wenn ich mit meinem Partner das erste Mal zusammenziehe, gereizter bin als vorher, dass ich verstehe, dass mit mir als Person nichts falsch ist und ich nicht falsch bin oder ein Versager bin und Scham empfinde, was neuronal nochmal was ganz anderes mit uns macht, sondern dass ich verstehe, was mit mir in meinem Körper passiert, sodass ich das halt produktiv nutzen kann, um mich da selber wieder rauszuholen. Das heißt, in der Eigenmächtigkeit zu bleiben. Das ist sowieso das ganze Ziel von interpersonaler Neurobiologie, dass du immer in deiner Kraft bleibst. Wie sich das jetzt äußert beim ersten Date, das wissen wir alle. Also ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber wenn ich zum Beispiel ein erstes Date habe, ist meine Verdauung die ersten 2 Tage davor völlig im Eimer. Ja? Ich bin einfach nervös. So, wenn dann sitzen wir vor dem ersten Date, ne, und klatschen nasse Finger. Ne, musst dir ständig auf der Hose oder über den Rock oder das Kleid reiben, weil der Schweiß dir quasi vom Finger trieft. Oder du bist total kalt oder bei manchen Menschen fangen die Beine an zu zittern. Oder der Herzschlag ist super hoch. Du kannst nicht so richtig klar denken. Alles ist super aufregend. Wir sind total alert, was ganz viele mit Schmetterlingen zum Beispiel verbinden, dieses sehr extrem starke Aufmerksamsein, sehr Bewusstsein. Du bist sehr krass im Moment, in dem Moment. Das sind alles Zeichen von einem sympathischen Nervensystem, was angeschaltet ist. Ne? Sympathisches Nervensystem, für alle, die das nicht wissen, das ist dafür da, dass wir uns über bestimmte Bewegungsreflexe möglichst schnell in Sicherheit bringen können, steuert auch ganz viele vegetative Funktionen, wie der Anstieg des Herzschlags, der Atemfrequenz, stoppt die Verdauung, ne, dass wir uns einfach für Flucht oder Kampf bereit machen können. Und das sind alles ganz klassische Flucht- und Kampfsymptome, die wir dann beim ersten Date bei dem Typen oder bei der Frau, die wir total doll finden, dann halt empfinden.
Und, sind immer so Sachen, wenn man sie nicht weiß, ne? Also auch wenn man nicht weiß, dass schwitzige Hände, man weiß, dass man das hat, weil man irgendwie aufgeregt ist, aber man weiß ja nicht, wo es herkommt. Und ich glaube, dass die wenigsten Menschen das mit dem Nervensystem verbinden und eben dem, was es eigentlich ist, nämlich ein Alarmreflex. Und du hast es ja eben schon angesprochen, wir haben ein sympathisches und ein parasympathisches Nervensystem oder Teil des Nervensystems. Parasympathisch ist Rest and Repair, also Ruhe, Frieden, alles ist gut. Ich kann meine Verdauung fortsetzen und ich kann, ich wollte gerade sagen, mich reparieren, Heilungsprozesse lostreten, ne? Vitalstoffe werden verarbeitet, etc. pp. Und ich kann klar denken und kreativ sein. Das sind alles Dinge, die in dieser Art Nervensystem passieren. Und das andere, das sympathische Nervensystem, eigentlich müsste der Name übrigens umgekehrt sein. Weil das sympathische Nervensystem gar nicht so sympathisch ist eigentlich. Das klingt immer, als wäre es das ruhigere, finde ich.
Das ist dann nicht sympathisch, wenn wir zu viel davon haben.
Ja, ja. Also auf jeden Fall ist das andere eben Kampf, Flucht, Fight, Flight. Und das geht eben an, wenn wir Dinge nicht vorhersagen können. Und ein neuer Partner oder ein erstes Date oder auch irgendwie das erste Mal mit jemandem schlafen oder das erste Mal bei jemandem übernachten oder mit jemandem kochen. Also alles Dinge, die unser Hirn nicht vorhersagen kann, also noch kein Muster hat und weiß, okay, das geht jetzt so und so aus, das macht erstmal Stress im Nervensystem.
Ja, absolut. Und dann kommt was ganz, dann passiert was ganz Spannendes. Wir haben ja bereits schon mal Dates gehabt mit anderen Menschen. Wir haben ja bereits schon zwischenmenschliche Erfahrung genossen mit anderen Wesen. Das heißt, wenn wir von Muster nicht vorhersehen können mit der Person, die da ist, dann bedienen wir uns doch einfach der Muster, die schon da sind. Und dann sind wir in einer komplett neuen Beziehung mit einem komplett neuen Menschen und auf einmal projizieren wir die ganze Scheiße unserer alten Beziehung auf diese Person drauf.
Das ist interessant, dass du das in Bezug auf Neurobiologie erwähnst, weil ich das nur aus der Psychologie kenne.
Ja.
Weil sich dann natürlich überschneidet, weil jede Art von Trauma oder von schlechter Erfahrung, die uns sehr mitgenommen hat, ja im Nervensystem sitzt. Nicht nur in unserer Erinnerung, sondern das sitzt da ja, also das Nervensystem hat das ja auch abgespeichert. Es ist also nicht nur Psychologie, sondern es ist durchaus auch Neurologie und Neurobiologie, dass wir dann, wenn wir nicht vorhersagen können, was mit diesem Partner passiert. Und gerade am Anfang von Beziehungen ist das, glaube ich, so interessant, wenn man noch gar nicht so richtig weiß. Also man hat vielleicht einen Eindruck von dem Menschen. Es gibt ja auch einen Grund, warum man sich verliebt hat. Man mag den Charakter, man hat vielleicht die gleichen Werte und man ist sich sehr sicher und man ist vielleicht auch sehr committed. Aber es gibt ja dann ganz viele erste Male. Und zwar jetzt nicht unbedingt die positivsten ersten Male, sondern das erste Mal Meinungsverschiedenheit. Das erste Mal Streit. Und dann haben wir ja alle ganz verschiedene Arten, mit solchen Dingen umzugehen. Es gibt Menschen, die lieber, da sind wir auch wieder bei Fight, Flight und Freeze. Es gibt Menschen, die flüchten gerne, wenn sie streiten und wenn sie emotional überfordert sind oder getriggert sind. Es gibt Menschen, die kämpfen, also im Sinne von, die werden wütend, die brüllen gleich los, die greifen dich verbal an. Und es gibt Menschen, mit denen kannst du gar nichts mehr anfangen. Die reden dann nicht mehr, die sind so überfordert, dass sie kein Wort mehr rausbekommen. Und das sind nur die Streittypen. Es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, bei denen sich Menschen unheimlich unterscheiden. Bei all diesen Dingen, wenn wir da nicht wissen, wie unser Gegenüber tickt, greifen wir auf die Muster zurück, die wir von unseren Ex-Partnern kennen.
Oder auch von unseren Eltern. Ne? Das, was wir lernen, ja, Streitkultur oder wie wir uns miteinander in Beziehung setzen, zu Hause. Ne? Und wenn ich jetzt von Eltern großgezogen wurde, die eher so Antikonflikt waren, ne? Also es wird irgendwie so ein bisschen totgeschwiegen und so ein bisschen der Teppich gekehrt zum Beispiel. Und dann habe ich bei meinen neuen Partner, ich finde den total super, ne? Aber die Streitkultur von dem ist weit. Das hat der zu Hause gelernt, immer direkt ansprechen, immer sofort alles auf den Tisch legen. Jetzt habe ich aber gelernt, dass unter den Teppich kehren die richtige Variante ist, wenn ich mit Konflikt konfrontiert würde. Das ist schon zum Scheitern verurteilt im ersten Moment. Ne? Wenn du da als Person deine eigenen Muster nicht auf dem Schirm hast und nicht ein kleines bisschen weißt, wie dein Gehirn funktioniert, dann kann die Beziehung, die eigentlich eventuell total toll gewesen wäre, da schon scheitern. Na, weil das Muster wird einfach von früher widerlegt, wieder erlebt, ist wieder zum Leben erweckt, sagen wir mal. Weil das ist was vielleicht schmerzhaft ist, aber es ist bekannt. Und wie wir, ne, das muss ich dir nicht sagen, aber für die Zuhörer vielleicht einmal, unser Nervensystem wird sich immer für einen bekannten Schmerz entscheiden, obwohl vielleicht die neue Veränderung angenehmer wäre, langfristig.
Okay, das müssen wir jetzt noch mal kurz auseinanderfriemeln, damit das jeder versteht, weil ich das wichtig finde.
Ja.
Ich wiederhole das jetzt noch mal in meinen Worten und dann gehen wir darauf vielleicht noch mal ganz kurz ein. Das, was du gesagt hast, ist für unser Hirn, also für unser Nervensystem, fühlt sich bekannter Schmerz sicherer an als eventuell positive Veränderung. Das heißt also, wenn mein Nervensystem und mein Gehirn die Auswahl hat zwischen tut zwar weh, aber kenne ich schon, also ich weiß, was passieren wird, dann nimm es lieber das als Variante B. Ich weiß zwar nicht, was passiert, aber es könnte positiver für mich enden. Absolut. Wenn ich das also nicht bewusst kontrolliere, also beziehungsweise mich bewusst für das Neue entscheide, dann wird mein Unterbewusstsein und insofern mein Nervensystem und mein Hirn sich immer für den bekannten Schmerz entscheiden.
Ja, ganz instinktiv. Und das ist, wo es so interessant ist, weil unsere Instinkte sind immer erstmal, im ersten Moment immer erstmal stärker als unser rationaler Verstand. Ja? Und das ist, wo Neuro so wichtig wird für Beziehungen, weil wenn ich weiß, dass ich programmiert bin, hardwired, ja, die Festplatte, die ich im Hirn habe, erstmal in meinen Instinkt umschaltet, in dem Moment, wo ich eventuell in Gefahr bin oder wo ich was nicht vorhersehen kann, auch greife ich auf alte Muster zurück. Wenn ich das nicht weiß, dann habe ich auch überhaupt gar keine Möglichkeit, meinen Weg zurückzufinden in der Freiheit in meinem Verhalten. Ja, das heißt, ich muss erstmal wissen, wie ist denn überhaupt human animal, also wie ist denn mein Instinkt überhaupt designed, damit ich überhaupt verstehen kann, wie ich mich als Mensch frei und leicht und ohne Trauma verhalten kann. Ich kann das eine nicht sein, wenn ich nicht das andere verstehe. Das funktioniert nicht.
Ja, das macht Sinn. Und vor allen Dingen, wenn ich dann gewöhnt bin, also wenn ich Muster, die ich von anderen Menschen aus der Vergangenheit kenne, auf meinen Partner projiziere. Da kommen ja alle möglichen Trigger wieder mit hoch, weil unser Nervensystem und unser Hirn natürlich 24/7 damit beschäftigt ist, uns zu beschützen. Heißt also, wenn ich jemanden neuen habe und ich kann ihn noch nicht einschätzen und er streitet vielleicht anders, als ich das gewöhnt bin. Ja. Ich möchte vielleicht eher sprechen und mein Partner rastet aus, verlässt die Wohnung, keine Ahnung was. Und ich bin aus der Vergangenheit gewöhnt, okay, ups, das heißt nichts Gutes. Rastet mein Nervensystem aus, weil es an Sicherheit mangelt, weil ich, weiß ich nicht, vielleicht Verlustängste bekomme, die irgendwann schon mal da waren, etc., etc., etc. Also es ist nicht nur tatsächlich die, in Anführungszeichen, Psychologie, die das ja auch sagt, sondern es ist tatsächlich auch neurobiologisch aus Nervensystemperspektive so, dass ich dann immer sozusagen von dem ausgehe, was ich kenne.
Musst du, weil ansonsten kannst du ja mit neuen Situationen erstmal von der Überlebensperspektive gar nicht umgehen. Dann bist du ja immer ausgeliefert. Wenn ich nicht irgendwie auf irgendeine Art versuche, die Zukunft vorherzusehen, basierend auf dem, was ich in der Vergangenheit erlebt habe, dann habe ich ja gar keinen Maßstab, dann habe ich ja gar keine Information.
Ich finde das auch so unheimlich interessant, das Nervensystem damit einzubeziehen, weil ja, man kann sich das psychologisch alles erklären. Und ich glaube, viele kennen auch diese Tatsachen, dass man die Ex-Beziehung in die neue projiziert und dass man versucht, es nicht zu tun, ganz bewusst, und man es aber trotzdem manchmal macht, einfach weil irgendein Trigger dann trotzdem zu hart war, als dass man es steuern könnte. Was ich aber daran so interessant finde, ist, dass das Nervensystem ja nochmal auf den gesamten Körper wirkt. Also ich habe ja, es sind ja nicht nur Gedankengänge, die ich habe, sondern das macht ja was mit mir und meinem ganzen Körper in der Situation. Und ich sehe gerade so zwei Menschen vor mir, die nicht nur als Mensch da sitzen, sondern auch noch nur so zwei Nervensysteme, die ja von völlig verschiedenen Dingen getriggert sind. Und ich meine jetzt nicht nur von Aussagen, von Situationen, von Mustern, sondern vielleicht auch von verschiedenen Berührungen, auf die verschiedene Nervensysteme verschieden reagieren oder verschiedene, weiß ich nicht, Lautstärke vom Fernseher oder, weiß ich nicht, Gerüche und so weiter. Das Nervensystem reagiert ja auf unheimlich viele Dinge. Und wenn dann so zwei völlig neue Menschen zusammenkommen mit so zwei völlig verschiedenen Nervensystem und eigenen Ausrichtungen, dann kann das, glaube ich, echt kompliziert werden.
Ja. Das sind Beziehungen, ja, also eine ganz wunderbare Abenteuerreise. Ne? Und du hast es gerade ganz, ganz toll gesagt. Und das ist, weshalb ich irgendwann angefangen habe, ich habe ja angewandte Neurologie studiert. Wo sich Neurologie sehr, sehr viel mit Schmerzreduktion und Leistungssteigerung auseinandersetzt. Und das war halt der Ursprungsbereich. Und habe dann halt im letzten Jahr die interpersonale Neurobiologie mit dazugenommen, weil eben dort die Fachbereiche miteinander kombiniert werden, sowohl die Soziologie als auch die Psychologie als auch die Neurologie. Und halt, was addiert wird dazu, und das ist das Coole, ist Subjektivität. Weil unsere Nervensysteme, und da denken so viele Menschen gar nicht drüber nach, meine Realität ist ja subjektiv. Immer, die ganze Zeit. Ich meine ja zwar, dass ich die Wahrheit kenne, ne, und dass ich jetzt, keine Ahnung, dich in einem schwarzen Pulli vor mir sitzen sehe, aber weiß ich doch, also ich meine, neuronal, keine Ahnung, ob das richtig ist oder nicht, oder ob nicht meine Nervensysteme ist da scheiße. Das kann ich, also das weiß ich überhaupt nicht. Weil so das, was ich sehe und das, was ich erlebe, ist das, was sicher ist. Was mich in meinem Überleben sichert. Mich persönlich als Individuum. Ne? Und deshalb dieser Faktor Subjektivität, was du auch gerade schon gesagt hast, wir nehmen Gerüche alle anders wahr, wir nehmen Lautstärke alles anders wahr, Farben. Der Autofahren ist so ein tolles Beispiel mit Partnern, ja, mit einem neuen Partner hast. Abstände nehmen wir ganz anders wahr. Ne? Wie weit ist die Ausfahrt weg? Ach ja, okay, vielleicht sollst du mal bremsen. Ach Quatsch, ich hab noch Raum gehabt. Ne? Subjektivität kommt immer mit dazu und unser Nervensystem, mein Filter, den ich habe, der entscheidet, ist etwas sicher oder nicht sicher, muss ich mich beschützen oder nicht, ist immer individuell, ist immer ein anderer als deiner. Und der verändert sich immer. Der ist immer konstant stetig in Veränderung die ganze Zeit. Was uns so viel Macht und so viel Potenzial einräumt, diesen Filter zu modellieren, ja, wie im Töpferkurs, so eine Tonfigur. Und es lässt uns halt gleichzeitig auch verstehen, dass wenn wir zwei Menschen in einen Raum setzen, nicht nur auf psychologischer Ebene kommen die erfahrungsmäßig woanders her, sondern die empfinden diesen Raum auch komplett unterschiedlich.
Wie verhalten sich denn, also ich hab eine Sache noch im Kopf, die ich super interessant finde. Wenn zwei Menschen gemeinsam in einem Raum sind, neues Pärchen, keine Ahnung, dann passen sich ja auch die Nervensysteme einander an. Das heißt also, der Herzschlag, der Puls, die Atmung, alle möglichen Dinge passen sich einander an. Also man synchronisiert sozusagen. Jetzt, was erstmal eine ganz schöne Sache ist, finde ich eigentlich. Es hat auch ein bisschen was Romantisches, wie ich finde.
Ganz spannende Sache.
Aber es kann sich ja auch gegenseitig, also wenn beide total ruhig sind und entspannt und gerade sehr verliebt und schöne Themen haben und keine Ahnung, alles ist happy clappy und wir sind beide im entspannten Teil unseres Nervensystems, also im Parasympathikus unterwegs, dann ist das, glaube ich, sehr zen-mäßig und dann fühlt man sich sehr aufgehoben und behütet und geliebt und keine Ahnung was. Wenn wir jetzt aber beide im Sympathikus unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer, also noch nicht mal vielleicht, weil wir uns gerade gestritten haben, sondern weil, weiß ich nicht, er hatte einen Scheißtag auf der Arbeit und ich hatte... Ja, so. Und dann sind wir beide in so einem gestressten Fight-or-Flight-Nervensystem. Auch wenn wir uns jetzt aus rein psychologischer Sicht nicht an die Gurgel gehen, weil wir ja ganz bewusst wissen, meine Wut und mein Arousal hat gerade nichts mit der anderen Person zu tun. Aber unsere Nervensysteme beeinflussen sich in der Sekunde aber ja auch schon wieder.
Ja.
Okay. Das war ja eigentlich zum Negativen dann.
Ja. Also das Phänomen Koregulation funktioniert, das nennt sich Koregulation für die Zuhörer, wenn die das googeln oder so. Und das Phänomen funktioniert in beide Richtungen. Und was mit diesem Phänomen Koregulation einhergeht, ist eigentlich der Schlüssel oder die Möglichkeit, die Beziehung zum Guten zu verändern. Es kommt aber mit einer ganz gehörigen Portion Eigenverantwortung in die Ecke. Wenn jetzt mein Partner, der mein einziger Lebensinhalt ist und immer dafür zuständig ist, dass ich happy bin und ruhig und friedlich mich fühle und mich geliebt und geerdet fühle, und jetzt komme ich mit so einem Hyper-Arousal, so einem Sympathikus um die Ecke, weil mir irgendwas tierisch auf den Geist geht und ich super frustriert bin, da irgendwas nicht so funktioniert, wie ich will. Und jetzt muss diese Person das für mich erfüllen. Also ich muss mich an ihr korregulieren, weil so habe ich das gelernt, wenn er so jung war. Jetzt ist die Person aber selber in einer Scheißlaune, ja, und ist hier wie so ein Grumpy Bear, rennt hier durch die Wohnung. Dann bin ich am Ende, ne? Mit meiner Koregulation. Dann kriege ich nicht das.
Nochmal ganz kurz zur Koregulation. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon wieder einen Teil übersprungen, der eventuell wichtig wäre für Menschen, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Mit Koregulation und dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist gemeint, wenn du es gewöhnt bist, ohne es zu wissen, dass wenn du schlecht drauf bist und dein Nervensystem ist überaktiv im Sympathikus, kann sich ja zeigen, wie vorhin schon gesagt, vielleicht habe ich Herzrasen, bin schlecht drauf, meine Hände schwitzen, ich fühle mich unsicher, mir geht es irgendwie nicht gut. Und ich suche dann Sicherheit bei meinem Partner. Und zwar nicht nur psychisch, sondern weil, auch wenn man das nicht weiß, sein ausgeglichenes, ruhiges Nervensystem meins mit runterreguliert. Das ist also sozusagen das Beispiel, das du gerade genannt hast, mit der Koregulation. Ich bin total im Sympathikus, Fight, Flight, die Welt geht unter, möchte zu meinem Partner, weil der mich runterholt. Und in dem Sinne sein Nervensystem, mein Nervensystem beruhigt, ohne dass ich was davon mitbekomme. Aber das ist dieses wohlige Gefühl, was man dann hat. Und jetzt war das Beispiel, er ist aber auch gerade nicht reguliert. Sein Nervensystem ist auch drüber.
Ja, und wenn ich dann nicht weiß, wie ich mich selber wieder in Balance kriege oder wie, dass ich andere Freunde, andere Familienmitglieder habe, an die ich mich auch wenden kann zur Regulation, wenn es mir gerade nicht gut geht, dann habe ich ein Riesenproblem. Ne? Weil dann stehe ich da mit meinem völlig dysregulierten Nervensystem, mir geht es gar nicht gut, ich bin super unsicher, mein Herz rast, ich fühle mich super lost, irgendwie allein gelassen und mein Partner, dem geht es genauso. Und wir können uns aber beide nicht regulieren. Das ist der Moment, wo eine Beziehung generell meiner Meinung nach einfach extrem in der Eigenverantwortung sein muss, damit beide eben lernen und auch beide verstehen, dass das Glück oder die Regulierung, die Ruhe, der Frieden, die Erdung nicht von meinem Partner abhängig ist, sondern dass ich auch mit meinem Nervensystem meine beste Freundin anrufen kann. Oder dass ich spazieren gehen kann, oder ich kann Drills machen, oder ich kann ein bisschen meditieren gehen, oder was lesen, oder was essen, um die Regulierung selber zu initiieren. Das kann ich nämlich auch. Ich bin ja mit meiner Regulierung nicht immer abhängig. Und das ist das, worauf ich hinaus will, nicht abhängig von jemand anderem. Gerade in den Momenten, wo es beiden nicht gut geht. Anderes Beispiel funktioniert genauso. Mein Mann war jetzt vor 2 Wochen oder so krank auf der Couch. So. Mir ging es aber mega. Ne? Ich war happy, ich war super ausbalanciert, mir ging großartig. Und ich hatte total viel Kapazität für Hilfeleistung, für Fürsorge, um ihn halt gesund zu pflegen. Jetzt weiß ich um Koregulation. Das heißt, ich habe mich in dem Moment ganz bewusst ganz viel in seiner Nähe aufgehalten. Weil ich weiß, dass sich sein Nervensystem in dem Moment entspannt. Aber ich war stabil in mir. Ich war super bei mir, ich war super geerdet und ich war extrem reguliert in dem Moment. Ja? Wenn ich jetzt in dem Moment, und das Beispiel hatten wir auch, ihm ging es nicht gut, mir ging es nicht gut, dann habe ich mich bewusst nicht ins Wohnzimmer bewegt für eine Stunde und bin im Schlafzimmer geblieben oder mit dem Hund rausgegangen. Weil das ist dann in dem Moment für die Person, die eh schon krank ist, wenn ich dann super dysreguliert bin, einfach keinem Gefallen. Das muss dann in dem Moment nicht sein. Also es kommt mit, da ist es ganz, ganz viel Potenzial und es kommt mit ganz viel Bewusstsein um die Ecke, was entwickelt werden muss für solche Momente, damit es eben in die richtige Richtung gesteuert werden kann.
Ich finde das so spannend, auch gerade im psychologischen Sinne. Also im Sinne von, es muss ja jemandem noch nicht mal körperlich gut gehen, weil er gerade irgendwie eine Erkältung hat, eine Grippe oder was auch immer, sondern ja. Es kann uns ja auch einfach mental mal nicht gut gehen. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Die letzten 2 Jahre waren super anstrengend und jeder hat wirklich einiges davon abgekriegt. Uns ging es allen zeitweise irgendwie nicht so dolle und wir hatten, sagen wir mal, es gab viel Potenzial für Selbstregulation.
Ja, und das ist das, was wir der Pandemie hoffentlich alle ein kleines bisschen mitgelernt haben. Ne?
Und wenn wir aber dann, und das ist, glaube ich, so interessant für Beziehungen, und da sehe ich mich auch selbstständig wieder, wenn wir dann in einer Situation sind, wo es uns selbst gerade irgendwie nicht gut geht, aus welchen Gründen auch immer,
ja,
und unserem Partner aber auch nicht,
ja,
dann, ich glaube, wir erwarten immer, und ich nehme mich da nicht raus, dass der Partner, wenn man ihn braucht, für einen da ist. Also wenn es mir gerade nicht gut geht und ich bin emotional und weinerlich und meine Welt geht gerade unter, dann hast du gefälligst, hier zu sein und mich zu trösten und zu sagen, es wird alles gut, weil du bist mein Freund, mach jetzt.
Ja.
Wenn es ihm aber ja auch nicht gut geht.
Dann bist du besser daran, deine Mutter anzurufen oder deine beste Freundin. Ja.
Das sowieso, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass wir da auch aufpassen müssen oder gucken können, ob wir unsere Erwartungen da nicht ein bisschen runterschrauben müssen. Weil wenn wir wissen, dass der Partner auch nicht reguliert ist und aus Nervensystemsicht gar keine Kapazität hat, sich jetzt noch um meine Themen zu kümmern, weil er mit seinen beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gar kein bewusster Vorgang. Ein komme jetzt nicht mit deinem Scheiß, ich habe meinen Scheiß, Ego-Nummer, sondern rein neuronal nicht möglich, sich um mich auch noch zu kümmern, weil selber nicht reguliert. Und ich glaube, das kann unheimlich vielen Menschen dabei helfen, Dinge nicht mehr so persönlich zu nehmen.
Absolut. Ja. Weil es ist überhaupt nicht persönlich. Es ist tatsächlich extrem individuell. Na, da kommen wir wieder zurück auf die Subjektivität, wie ich im Moment wahrnehme und wie ich dann darauf reagiere, entweder mit Regulation oder Dysregulation, ist extrem subjektiv. Das heißt, wenn du in dem Moment was von mir willst, ich bin aber super dysreguliert, das ist super individuell in dem Moment, das ist mein Problem. Na, dass ich mich dann da in dem Moment, dass ich mich in dem Moment so verhalte oder so fühle. Und wenn ich dann sage, nein, ich habe jetzt gerade für deinen Kram keinen Platz, den Raum, dann ist das einfach nur ein Zeugnis meiner eigenen Dysregulation, nicht deines Wertes. Und da ist, glaube ich, ganz viel zu lernen.
Ja, ich glaube aber nicht, dass die meisten Menschen so bewusst mit sowas umgehen wie du. Also wenn du jetzt zu mir sagst, Easy, du, ich kann mich heute um deinen Kram echt nicht kümmern, weil ich komme gerade mit mir selber nicht klar. Dann weiß ich, dass ich das nicht persönlich zu nehmen habe. Weil du es aber auch so ausdrückst. Ne? Also dann verstehe ich das. Aber die meisten Menschen, die gar keine Ahnung haben, was in ihnen eigentlich gerade passiert und dass sie dafür keinen Kopf haben, sagen ja nicht, hör mal zu, mein Schatz, ich bin gerade sehr dysreguliert. Und mein Nervensystem gerade sehr überstrapaziert. Ich habe das Gefühl, dass ich dir gerade nicht gerecht werden kann. Und ich habe gerade wirklich, ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Können wir darauf vielleicht später nochmal zu sprechen kommen? Sondern die meisten Menschen sagen ja, fuck mich jetzt nicht ab. Es geht nicht immer nur um dich. Ne? Ja. Oder, keine Ahnung, du schüttest jemandem dein Herz aus mit deinen ganzen Problemen und es kommt null Empathie und Mitgefühl zurück.
Ja.
Und du denkst dir so, was ist denn jetzt los?
Ja, oder du kriegst die absolute Schamnummer zurück. Ne? Obwohl ich weiß, ich kann energetisch für dich gerade nicht da sein, habe ich das Gefühl, ich muss trotzdem, weil es ist ja meine Verantwortung als Ehefrau, beste Freundin, was auch immer. Und dann höre ich dir trotzdem zu und überschreite trotzdem grundsätzlich erstmal meine eigenen Grenzen die ganze Zeit. Ne? Das geht ja auch.
Ja, aber deswegen finde ich das so wichtig, da nochmal klar zu machen, wenn die andere Person gerade nicht reguliert ist, dann können eben solche Reaktionen auch zurückkommen. Und zwar nicht, weil die Person toxisch ist oder egoistisch oder super böse oder fehlende Empathie hat, sondern weil auch Empathie und Mitgefühl flöten gehen, wenn das Nervensystem so aufgedreht ist. Und das vielleicht 3 Stunden später oder nach einer Runde Yoga oder Spazieren oder Atmen, wieder anders aussehen kann. Aber dass das halt in so einer Situation einfach nicht machbar ist. Und ich glaube, solches Wissen,
wie
packe ich da so drauf rum? Weil ich wichtig finde, dass Menschen das verstehen. Ich glaube, dass solches Wissen durchaus in der Lage ist, Beziehungen zu retten, wenn man solche Dinge versteht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie viele Situationen es schon gab, in denen exakt das passiert ist.
Ja.
Und man automatisch denkt, okay, er oder sie liebt mich nicht, interessiert es nicht, wie ich mich fühle, ich bin nicht wichtig, ich bin es nicht wert, was auch immer. Obwohl die andere Person gerade nur versucht hat, irgendwie den Sympathikus wieder zum Schweigen zu bringen und gar nicht klarkam.
Ja.
Ach, ich kann so viel Frieden schaffen.
Wenn man versteht, wie man halt ins, also wenn wir mehr verstehen, das ist ja so ein bisschen, das ist ja die einzige Arbeit, die ich am Ende mache, dass wir verstehen, wie wir neuronal, also auf einer instinktiven Basis funktionieren. Und wenn wir das einmal klar haben, weil dann können wir halt diesen Instinkt auch einfach rauslösen oder auflösen oder uns darüber erheben. Ich kann mich nicht über was erheben, was ich nicht verstehe. Oder gegen das, wenn ich im Widerstand bin. Dieses extrem instinktive Verhalten, dass wir alle Limits haben, dass wir alle mal so dysreguliert sind, dass wir uns alle mal daneben verhalten oder uns mal nicht in der Kontrolle haben. Also das ist ja menschlich. Ne? Wir sind halt keine Roboter und keine Maschinen. Und damit kommt auf der einen Seite ganz viel Empathie und ganz viel Mitgefühl und ganz viel Liebe und ganz viel Miteinander, die ganzen wunderbaren Mut, ne? Diese ganzen wunderbaren Lichtseiten des Menschseins. Aber Menschsein ist auch manchmal richtig, das ist auch manchmal richtig dunkel.
Ja. Was kann ich denn machen, wenn ich merke, also wir haben jetzt sehr viel über diese Dysregulation gesprochen und ich merke irgendwie, ich bin drüber. Vielleicht merke ich auch, ich höre den Podcast und ich merke, okay, ich habe meinem Freund oder meiner Freundin vielleicht aufgrund der Nervensystemgeschichte oft Unrecht getan und war irgendwie fies und ich merke, ich bin schnell an der Decke und reagiere dann irgendwie, sagen wir mal, unschön. Falsch würde ich es nicht nennen, weil das ist ja ein Instinkt, aber unschön. Wie kann ich denn, ohne dass ich jetzt Neurotraining buchen muss, gibt es irgendwelche Dinge, die ich sofort tun kann, wenn ich merke, okay, harter Trigger, mein ganzes Nervensystem läuft gerade amok. Bevor ich jetzt um mich schlage oder irgendwas Unüberdachtes tue, möchte ich ein bisschen runterfahren. Was kann ich dann machen?
Es gibt ein paar Möglichkeiten, die zum Teil auch, glaube ich, schon bekannt sind, aber vielleicht noch nicht mit der neuronalen Begründung. Also ich mache das jetzt, ich baue das jetzt einfach mal so. Die erste Sache ist tatsächlich Distanz. Geh in einen anderen Raum. Beweg dich aus dem energetischen Feld, damit wir nicht in Koregulation weiter sind. Ja? Auf den Partner hinterher zu rennen, der dich gerade getriggert hat und das jetzt in dem Moment zu lösen, sondern begib dich aus der Situation erstmal kurz raus. Geh in einen anderen Raum, geh kurz ins Badezimmer, wenn du zum Beispiel im Restaurant bist oder so, verabschiede dich einfach kurz, geh kurz frische Luft schnappen. Also beweg dich aus der Präsenz des anderen Menschen erstmal kurz raus. Ja, damit wir nicht etwas tun, was wir dann nachher bewegen. Die andere Sache ist, Distanz auf der einen Seite A, schafft Perspektive, wie gesagt, B, nimmt dich einfach aus der Co-Regulation raus, dass du wieder mit dir alleine bist. Nun kannst du dich wieder selber fühlen und ein bisschen Ruhe kommt ins System. Die andere Sache ist Essen und Trinken. Ne? Instinkt braucht wahnsinnig viel Benzin, wahnsinnig viel Energie. Ja, du hast, wir haben hinten, unser Instinkt sitzt hinten hinter unserer Schädelplatte, direkt überhalb unserer Halswirbelsäule, unserem Hirnstamm. Und da haben wir so viele neuronale Verstrickungen und Verschaltungen. Wenn es da richtig abgeht, dann brauchen wir Benzin. Ne? Dann brauchen wir was zu essen. Das heißt, ein Snack, ein Glas Wasser, ein Glas Saft. Ja, im besten Falle gehst du aus dem Haus raus zu deinem nächsten Coffeeshop, den du total geil findest. Du hast dich in die Distanz begeben und führst deinem System ein kleines bisschen Zucker zu. Ja, und das möglichst in einer Umgebung, in der du vorher schon mal gewesen bist. Du musst jetzt dann nicht noch in eine neue Umgebung, sondern mach das so vorhersehbar wie möglich. Ja, was kann man noch machen? Atemdrills in dem Moment, da gehen wir wieder zurück auf Benzin. Na, und Atemdrill kann einfach nur sein, während du deinen Kaffee trinkst in deinem Coffeeshop, atmest du einfach länger aus, als du einatmest. Eine verlängerte Ausatmung ist mit dem parasympathischen Nervensystem in Verbindung zu setzen. Wenn ich mehr CO2, also aufgrund der Ausatmung in meinem Blut habe, triggert das die biologische Antwort unseres parasympathischen Nervensystems Rest and Repair. Das ist das, was wir in dem Moment ja wollen, dass wir wieder runter. Ja, wollen wir keine Eurotraining-Witze machen oder keinen Coach-Witze haben, das können wir alle. Du kannst 3 Sekunden einatmen und 6 Sekunden ausatmen. Das passt. Die andere Sache, und das habe ich, ich habe das gelernt von meinem Coach und einer Freundin, von Kathy, die sagt immer, walk out the crazy. Wir müssen uns bewegen gehen. Ja, Bewegung ist die allereinfachste Möglichkeit vom Instinkt zum präfrontalen Kortex, also da, wo unser rational-logisches Denken sitzt, uns zu begeben. Ja, wir bewegen uns also quasi einmal von der Hinterseite unseres Hinterkopfs, einmal vorne zu unserer Stirn. Ja, und da sitzt Bewegung, also bewusstes Bewegen. Wenn ich dann also spazieren gehe oder ich gehe joggen oder ich gehe Fahrrad fahren oder ich gehe zum Kickboxen oder zum Yoga oder keine Ahnung, ich gehe einfach mit meiner besten Freundin oder dem Hund einfach um den Block. Ja, ist das ein ganz, ganz machtvoller neurologischer Drill, der einfach Gehirnareale innerviert, die wir brauchen, damit wir mit der Situation realistisch, logisch und klar wieder umgehen. Ja, weil Instinkt ist immer super irrational, super auf sich besessen, will immer Recht haben. Da gibt es überhaupt keinen Platz für andere Perspektiven und für anderes Dasein eines anderen Menschen. Da geht es ja nur um dich.
Das heißt,
Walk out the crazy.
Das heißt, so wie du das jetzt sagst, und wie gesagt, für mich ist das Interessanteste immer die Parallelen, aber auch die Gegensätze zur Psychologie. Wenn, du hast das gerade so schön gesagt, dass sobald der Instinkt sich einschaltet, wir auf einem Hardcore-Ego-Trip sind.
Ja, mega. Weil
da ist kein Platz mehr für andere Menschen, geht um uns.
Ja, damit du überlebst.
Genau, das heißt also, es geht um unsere Gefühle. Ich sehe das jetzt immer aus Beziehungsperspektive in diesem Interview. Ja. Ich habe also Stress mit meinem Freund, wir sind beide total im Sympathikus unterwegs. Ich denke nur noch an meine Gefühle, er denkt nur noch an seine Gefühle. Null Empathie, null Mitgefühl, nicht die Perspektive des anderen einnehmen, also sich reinversetzen, funktioniert alles nicht mehr. Wenn ich es also richtig verstanden habe, ist das keine Red Flag, wenn jemand im Streit oder, keine Ahnung, wenn er gerade irgendwie drüber ist, nervensystemtechnisch, sich nicht mehr in mich reinversetzen kann oder meine Gefühle in dieser ganzen Situation gerade nicht wahrnimmt oder ich das Gefühl habe, er weiß sie nicht zu schätzen oder sieht sie nicht, sondern sobald dieses sympathische Nervensystem an ist und der Instinkt an, dann funktioniert das neurologisch nicht mehr?
Und dann ist es in dem Moment Red Flag, Green Flags, schwieriges Thema.
Deswegen frage ich aber auch gerade, weil momentan ja aus allem Red Flags gemacht werden.
Ja, deshalb sage ich, es ist ein schwieriges Thema. Red Flags und Green Flags ist meiner Meinung nach etwas sehr Persönliches, weil es da meiner Meinung nach um Werte geht. Ja, wenn jemand einen bestimmten Wert nicht vertritt, den ich vertrete und den ich in meinem Leben wissen möchte, dann ist das eine Red Flag für mich im Dating. Dann kann die Person noch so nett sein und noch so zuvorkommen und mir dreimal die Tür aufmachen beim Auto und jedes Mal die Rechnung bezahlen und mir das Händchen halten, wenn ich traurig bin. Ja, das sind alles Green Flags, wenn aber eine bestimmte Sache nicht passt, die mir im Werteverständnis unfassbar wichtig sind. Und Werte sind auch wieder etwas, was neuronal sehr stark verbacken ist in unserem Nervensystem, dann ist das eine Red Flag. Nonetheless. Wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich merke zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum, dass immer wenn ein bestimmtes Thema hochkommt oder ein bestimmter Konflikt hochkommt und mein Partner sich immer auf die gleiche Weise sehr destruktiv verhält, ja, dann kann ich mir überlegen, ob das eine Red Flag ist, die ich ansprechen möchte. weil die verändert werden muss, weil das was ist, was wir nicht länger oder was wir nicht als Menschen nicht länger tragen können oder tragen wollen. Ich kann mich aber auch dazu entscheiden, diese Webflecken zu lassen und zu sagen, das ist halt einfach, wie diese Person ist, das ist das Konfliktverhalten dieser Person. Okay, ne, es ist von den 100 Dingen, die ich an dir liebe, ist es die eine Sache, die ich total zum Kotzen finde. Okay. Ja, also da müssen wir alle meiner Meinung nach persönlich bei uns hinschauen, nachfühlen und nachspüren, ob das für uns eine Red Flag ist oder nicht.
Es ging, ja, das auf alle Fälle. Und ich bin auch gar kein Freund von diesem Red und Grün, Red und Green Flag kategorisieren. Weil ich auch glaube, dass diese gerade die Red Flags nicht richtig, wie soll ich das sagen, sie sind nicht individuell.
Ja, und das macht es sehr persönlich.
Ja. Nicht jeder, der sich so verhält, wie es auf einer Red Flag steht, ist automatisch irgendwie toxisch, ein schlechter Mensch oder ein Narzisst. Ja. Vielleicht hat der Typ, mit dem ich ein Date hatte, die Kellnerin angekackt, weil, weiß ich nicht, er einen extrem beschissenen Tag hatte und die Kellnerin ist die beste Freundin seiner Ex-Freundin und hat ihm vorher noch ein Glas Wasser absichtlich übergeschüttet. Ich weiß das nicht. Ich erkenne keine Red Flag ohne Kontext.
Ja.
Deswegen finde ich es prinzipiell so schwierig, aber weil viele dieser Red Flags, die momentan umhergehen und viral gehen, eben die sind, dass wenn jemand im Streit nicht in der Lage ist, deine Perspektive einzunehmen oder deine Gefühle zu
nachzuvollziehen
oder überhaupt anzuerkennen und dafür Raum zu geben, dann ist das kein guter Partner. Und als ich das gelesen habe, habe ich noch gedacht, hui, das ist aber schwierig.
Ja. Das würde ja voraussetzen, dass wir alle zu jeder Zeit unseres Tages unsere instinktiven Impulse auf dem Schirm haben.
Und genau das ist es, warum ich das gerade noch mal so rausgezogen habe.
Ja.
Weil ich den Fakt, dass das, wenn der Instinkt angeht, rein neurobiologisch nicht mehr möglich ist, einfach sehr wichtig fand.
Ja. Absolut.
Das neurobiologisch zu sehen und das nicht auf den Charakter des Menschen direkt irgendwie zu münzen, sondern zu sehen, dass er in dieser neuronalen Lage gerade nicht imstande dazu ist. 2 Stunden später vielleicht schon. Und vielleicht gibt es da auch nochmal Unterschiede, je nachdem, wie schnell sein Nervensystem regulieren kann. Und vielleicht ist das auch nochmal was ganz anderes, wenn ich einen Partner habe, der monatelang einen Haufen Stress hat und dessen Nervensystem gerade chronisch drüber ist, dann ist das eine chronische Sache, dass er mich nicht versteht, dass er sich nicht in mich reinversetzen kann. Und ja, da kann ich irgendwann die Schnauze voll haben. Auch das hat dann aber nichts mit seinem Charakter zu tun, sondern mit dem dauerhaft überstrapazierten Nervensystem. Und dann kann man damit arbeiten. Aber deswegen wollte ich das nochmal rausnehmen, weil ich so wichtig finde, dass Menschen diesen Hintergrund verstehen, bevor sie Menschen dafür verurteilen, dass sie nicht empathisch, mitfühlend oder reflektiert genug sind.
Absolut. Das ganze Wissen, was die Neurobiologie oder auch die angewandte Neurobiologie liefert, ist, dass es eigentlich, wenn wir das verstehen, gar keinen Platz für Scham mehr geben muss. Ja, Scham sagt ja als Emotion, ich bin ein schlechter Mensch, also mein Kern ist einfach grundsätzlich schlecht und böse und falsch, nicht richtig, nicht genug. Und aufgrund dessen bin ich es nicht wert, dazu zu gehören und geliebt zu werden. Ja? Scham äußert sich auf viele verschiedene Arten und Weisen, das weißt du selber auch. Wenn ich jetzt aber in der Konfliktsituation das Verhalten meines Partners als der reagiert jetzt so und so, weil ich es nicht wert bin, dazu zu gehören, geliebt zu werden, weil meine Persönlichkeit, mein Charakter, mein Kern so schlecht ist, ja, dann, anstatt die Situation dann zu entladen von der Spannung her, gebe ich noch gebe ich noch schön Benzin ins Feuer rein. Die Flamme wird noch größer. Ja. Das heißt, die ganze Wissenschaft, die mittlerweile in die ganzen Beziehungsthemen reinkommt, besonders die Neurologie, macht einfach Scham als Emotion für dich überflüssig. Und in dem Moment ist es einfach nicht persönlich. Du verhältst dich in dem Moment nicht so, weil du ein schlechter Mensch bist, sondern weil du ein Mensch bist. Weil Instinkt einfach menschlich ist. Das ist, ne, wenn ich dir die Hand schüttel und sage, herzlichen Glückwunsch, war es dein Gewinn. Ne? Toll, super. Das wissen wir jetzt. Ja, das macht dich menschlich. Ein anderes Thema ist das Thema Schuld. Weil Schuld sagt, du hast dich schlecht verhalten. Ne? Nicht, du bist schlecht aufgrund dessen, was du getan hast, sondern dein Verhalten ist einfach kacke. Ja, und das kann ich in dem Moment sagen. Ne? Schuld ist nicht persönlich. Schuld ist kann relativ neutral sein, wenn wir es von Scham trennen können als Emotionen. Und da kann ich einfach sagen, hey, das ist jetzt das vierte Mal, dass du mir so ans Bein pinkelst, wenn du gestresst von der Arbeit kommst. Dein Verhalten geht einfach nicht. Das ist nicht akzeptabel. Dann sage ich aber nicht, du als Mensch mit deiner Persönlichkeit und dem Kern deines Daseins bist nicht akzeptabel und nicht gut. Ganz großer
Unterschied. Ja, da stellst du die Frage, wie es beim anderen ankommt, also ob der andere das auch auseinanderhalten kann.
Alles, ja.
Da sind wir dann wieder bei dem ganzen Thema. Das denn macht nochmal ein ganz neues Fass auf. Aber ich finde, es erklärt trotzdem einfach unheimlich viel und kann sehr viel Ruhe und Frieden geben, wenn ich nicht jedes Mal, wenn mein Partner mich nicht so behandelt in der Streitsituation oder wenn er gestresst ist, wie ich das jetzt gerne hätte oder wie ich es gewöhnt bin oder wie ich es erwarte, eine Erklärung dafür habe, anstatt automatisch entweder ihn zum Schuldigen zu machen oder den Fehler bei mir zu suchen. Es ist mehr so ein, okay, es lässt sich neuronal erklären, der ist gerade drüber, please try again later. Wäre so eine Telefonansage ganz toll.
Solltest du mal machen.
Person, die sich
direkt immer nach den Nachrichten um 8 Uhr oder 20 Uhr auf der ARD und so ein Banner
dran hat. Ich meine, so ein Drücker, den man für sich zu Hause hat, so ein bisschen Anrufbeantworter. Die Person, die Sie gerade versucht haben anzusprechen, ist aktuell nicht erreichbar. Wir befinden uns gerade in einem Sympathikus Overdrive. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Ja. Wir dürfen gerne eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, wenn bei Gelegenheit wird diese Message abgehört. Ja, absolut.
Ja. Es ist einfach eine unheimlich spannende Sache und ich glaube, dass das viel Heilung, Mitgefühl und Verständnis bringen kann, gerade wenn es um Verletzungen, um Streit geht, dass man mit dem Wissen vielleicht versuchen kann, da ein bisschen gegenzuwirken, bevor man solche Unterhaltungen führt, zu regulieren. Oder wenn man in einer Unterhaltung oder während eines Streits mitbekommt, da tut sich gerade was. Ich meine, man merkt das ja auch körperlich, wenn man angespannter wird und einem wird warm, weil die Hände schwitzen und das Herz rast. Also wenn ich merke, entweder bei mir oder bei meinem Gegenüber, da passiert gerade was, was in die falsche Richtung geht, kann man ja auch eine Unterhaltung pausieren oder einen Streit. Also ich meine, wir sind ja alles erwachsene Menschen, da kann man ja kurz die Pause-Taste drücken und sagen, hör mal zu, wir gehen jetzt beide einmal kurz um den Block, atmen 5-mal durch und dann machen wir weiter, bevor das jetzt irgendwie eskaliert oder wir uns im Kreis drehen. Dann kann man mit diesem Wissen, glaube ich, sehr, sehr viel arbeiten.
Weil du hast es gerade schön gesagt, wir sind alle erwachsene Menschen, das ist das Problem. Unser Instinkt ist immer noch das kleine, bockige Kind. Unser frontaler Kortex hier vorne ist der erwachsene, mitfühlende Mensch. Und ein Teil des tatsächlich des Erwachsenwerdens als Mensch bedeutet auch, dass wir lernen, neuronal erwachsen zu werden und zu verstehen, wie wir das für uns nutzen können und was wir tun müssen, damit wir mehr von dem vorderen Teil unseres Gehirns arbeiten, mehr von unserer Kognition, anstatt von unserem Instinkt. Und da ist ganz, ganz viel generell, finde ich, in der Welt oder auch bei mir selber auch, ganz viel Erwachsenwerden zu leisten. Immer, immer wieder. Und es braucht eine Menge Reife und eine Distanz und einen gewissen Weitblick und eine gewisse Unantastbarkeit oder ein Gleichmut, damit eben nicht jedes Mal das Haus explodiert, wenn irgendwie Streit ist oder die Tür knallt oder keine Ahnung, die eine Person einfriert und sich unterm Küchentisch verstecken möchte, wenn die Kraft irgendwo im Haus ist oder so. Es ist ein Weg, der, finde ich, sehr anstrengend ist, der sich aber 100-mal lohnt.
Ja.
Mehr wieder für die Dinge einfacher machen. Es kann auch ab und zu einfach sehr unbequem sein, weil wir müssen schön damit auch unsere, du weißt das ja selber auch, ich möchte ja nicht zu sagen, die eigenen Themen einfach wahnsinnig auf dem Schirm haben. Und sich immer wieder mit sich selber auseinandersetzen.
Ja, ja, vor allen Dingen, weil die in Beziehungen gerade am Anfang einem alle um die Ohren fliegen. Wäre schon cool, wenn man dann weiß, was die eigenen Themen sind. Also das muss man einfach merken, um damit arbeiten zu können, weil sonst wird es sehr unlustig.
Ja.
Und ich kenne niemanden, bei dem das nicht passiert ist. Die meisten haben es noch nicht so richtig auf dem Schirm. Aber am Anfang, nach der ganzen Phase und ein bisschen erste Schmetterlinge und keine Ahnung was, dann geht's los. Weil Beziehungen sind nun mal eben Spiegel.
Ja, oder auch bei uns war das zum Beispiel so, bei mir, fühlt sich immer noch gut, wenn es bei uns war das am Anfang genau umgekehrt, also bei mir war das genau umgekehrt. Ich weiß nicht, wie das bei ihm gewesen ist. Aber meine Beziehung, die ich vorher hatte, war so, da habe ich mich selber so verloren, dass ich dieses Mal das Dating komplett anders machen wollte als sonst. Das heißt, ich habe mich ganz bewusst in ein anderes Dating-Verhalten rein. Ja, am Anfang war das sehr gezwungen, weil mein Instinkt hat ja gesagt, Moment, das Muster kennen wir nicht, scheiße, ne? Können wir nicht vorhersehen. Lass uns die alten Muster benutzen von früher. Und ich habe halt gesagt, nein, das machen wir nicht. Und dann war das Dating am Anfang ganz, ganz komisch. Ne? Also die Schmetterlinge waren zwar da, aber dieser innere Widerstand und mein Instinkt meines Egos war gigantisch groß. Und das war am Anfang richtig unangenehm. Ne? Weil dieses Brechen des Verhaltensmusters? Deutsche Sprache, und das Entwickeln eines neuen Musters kostet entweder wahnsinnig viel Energie, wahnsinnig viel Kraft. Deshalb ist es so schwer, es zu brechen. Ne? Es ist einfach ein ganz schönes Sprung. Und die Möglichkeit haben wir aber alle. Und ich kann das auch mit jedem empfehlen. Das ist bei mir sehr gut ausgegangen. aber ja, damit muss ich sagen.
Wenn du, und das ist die letzte Frage, weil ich glaube, wir sind auch schon wieder über der Zeit. Wir zwei verquatschen uns immer so enorm, wenn wir Podcasts aufnehmen. Wenn du eine einzige Sache erwähnen dürftest, die du als die wichtigste Sache, die du aus der ganzen Neurologie, Neurobiologie, Psychologie etc., wie hieß das nochmal?
Interpersonale Neurobiologie.
Interpersonale Neurobiologie. Also eine Information, die du aus diesem Bereich hast, die für dich und deine Beziehung so oder deine Ehe so mindblowing war, dass sie die Welt wissen muss und auf dem Schirm haben muss. Welche Information ist das?
Ich glaube, es kommt zurück zu dem Thema Menschsein. Und dabei meine ich, dass wir uns gegenseitig wieder erlauben, Mensch zu sein. Mit all seinen wunderbaren, großartigen, herzerwärmenden, empathisch mitfühlenden Eigenschaften, aber auch mit den ganzen hässlichen Eigenschaften, die das Menschsein mit sich bringt. Weil wir lügen und wir betrügen und wir sind teilweise nicht ehrlich oder sind super in unseren Emotionen gefangen und arbeiten völlig aus unserem Ego heraus. Und alles ist menschlich, alles gehört zum Menschsein dazu. Und diese ganzen Schattenseiten des Menschseins, die so sehr in Verbindung stehen mit unserem Instinkt als Mensch, sind so verteufelt in unserer heutigen Gesellschaft, dass sobald wir uns in diese Richtung überhaupt nur bewegen, also sobald wir uns in dieses schwache, verletzbare, nicht gewollte Menschsein irgendwie hineinbewegen, sind wir ja sofort irgendwie falsch. Oder dürfen nicht mehr dazugehören. Oder passen irgendwie nicht mehr rein. Oder da ist ja so viel Druck und Zwang und Ausgrenzung, wie auch immer. Dankeschön. Verbunden mit diesem Thema, dass wir gar keine Möglichkeit bekommen, die Sachen einfach zu integrieren. Ja, weil wenn ich etwas von mir wegschiebe die ganze Zeit, meine Menschlichkeit, dann regiert diese dunkle Seite meiner Menschlichkeit drin, statt die einfach zu integrieren, diesen inneren Dämon, den wir alle in uns tragen, ja, diesen inneren Superwillen, ja, einfach in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, cool, du gehörst halt einfach dazu. Und das ist das Witzige, der ist ja immer da. Die meisten Menschen, sorry, bescheißen sich aber einfach selber, indem sie glauben, nein, wenn ich nur so genug meditiere und nur gut genug esse und das noch gut genug mache und hier noch gut und besser bin, dann hört das auf. Das stimmt ja nicht. Ne? Das ist hardwired in deinem Gehirn, ganz weit hinten. Und diese ungewollte Identität, die wir alle haben, zu integrieren, und das als Aufgabe mal zu nehmen für dieses Jahr, macht die Lichtseite des Menschseins viel, viel heller und noch viel, viel schöner und erlaubt sehr viel mehr Mitgefühl, sehr viel mehr Verbindung zu anderen, aber auch eben zu sich selber. Und das ist das, was ich allen mitgeben möchte. Diese ungewollte Identität, die wir alle haben, die uns so unfassbar menschlich macht, die uns aber auch so sehr in Verbindung bringt, so viel Potenzial dahinter, die mal anzugucken und mehr zu integrieren. Und dann wird das auch mit den Konflikten besser und dann sind die ersten Dates auch einfacher und die ersten Autofahren und das erste Mal Sex und Gott weiß was da alles.
Dankeschön. Das war eine...
Sehr gerne.
Das war eine unheimlich schöne und ich glaube sehr, sehr, sehr hilfreiche Folge. Danke, dass du nochmal da warst. Immer wieder sehr gerne.
Immer wieder gerne.
Ich werde alle Informationen zu Hanna und wo ihr sie findet und wie ihr sie kontaktieren könnt und so weiter und so fort wie immer verlinken. Und dann würde ich sagen, wenn Hanna jetzt auch nichts mehr zu sagen hat, dann beenden wir die jetzt schon überzogene Podcast-Folge dann doch mal so langsam und hören uns bis in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch allen eine ganz fantastische Zeit.